Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Tornetz WM Tagebuchs. Wir haben jetzt WM-Tag Nummer 4 hinter uns und bedeutet auch, so langsam kristallisieren sich erste Favoriten heraus. Die deutsche Mannschaft ist 7-1 gegen Curaçao gewonnen, einen guten Auftritt insgesamt hingelegt. Wollen es aber auch nicht überbewerten, da kommen wir aber auch erst später zu. Geheimfavorit Japan und Niederlande, die ja auch für viele so ein bisschen als einer der WM-Favoriten gelten könnte, spielen am Ende unentschieden. Die deutschen Gruppengegner Elfmeerküste Ecuador sind aufeinander getroffen und die Schweden mit einem überraschend deutlich hohen Sieg gegen Tunesien. All das und noch viel mehr in der jetzigen Folge von Tornetz, dem WM-Tagebuch. Wir fangen nicht mit der deutschen Mannschaft an, sondern schauen erst einmal auf die Gruppe F. Dort sind die Niederlande, Japan, Schweden und Tunesien vertreten. Und direkt um 22 Uhr eine der Top-Partien mit Niederlande gegen Japan. Das ist sowas wie die Vorentscheidung um den Gruppensieg, weil ich glaube, dass beide diese Gruppenphase auf jeden Fall überstehen werden, also mindestens einen der ersten drei Plätze einnehmen. Dafür ist die individuelle Klasse beider Teams zu stark bei den Niederlanden in ihrem bekannten 4-3-3-System. Natürlich Denzel Dumfries, eigentlich eher auf der rechten Schiene zu Hause bei Inter Mailand. Kommende Saison wird er ja zu Real Madrid wechseln. Dafür auf der Linksverteidigerposition aber auch Mickey van de Ven, der Innenverteidiger, brutale Schnelligkeit von der Tottenham Hotspur, ehemals VfL Wolfsburg. Ist dafür dann so ein bisschen eingerückt, also im Aufbau war es dann oft auch ein 3-4-3-System mit rein, das so ein bisschen auf der linken Schiene, Dumfries auf der rechten Schiene und dann im Zentrum Frankie de Jong und Rein Gravenberg. Und die Niederländer haben es richtig gut gemacht, also die Japaner für mich sogar eher favorisiert gewesen. Sind aber gar nicht so richtig in das Spiel reingekommen, weil die Niederlande durch ihr frühes Pressing auch relativ schnell die Bälle, wenn sie sie mal verloren haben, zurückerobert haben und über Gakpo und Somerville schnell auch in die Spitze gespielt haben, also sich gar nicht so sehr auf dieses Ball hin und her Geschiebe eingelassen haben, sondern wirklich mit Wucht die Bälle direkt schon in die letzte Abwehrkette gespielt. So natürlich auch dafür gesorgt, dass die Japaner mit ihrem starken 1-gegen-1-Pressing gar nicht so richtig in die Duelle gekommen sind. Donje Malen vorne im Sturm, einen super Auftritt hingelegt. Da hätte ich persönlich sogar mit einem Memphis Depay oder sogar einem Noah Lang gerechnet. Aber Donje Malen, der Mann von Aston Villa, hat es sehr, sehr gut gemacht. Hatte auch in der Anfangsphase eine sehr gute Möglichkeit, und die Niederlande mit einer sehr, sehr starken ersten Halbzeit haben sich leider noch nicht belohnt. Also da hat so ein bisschen auch wieder diese Abschlussstärke gefehlt. Auf der anderen Seite die Japaner, ja, die haben sich wirklich sehr, sehr schwer getan. Haben in ihrem 3-4-3-System zwar versucht, auch auf Konter zu spielen über die schnellen Maeda, Ueda, Kubo, haben es aber nicht so richtig hinbekommen. Dementsprechend schmeichelhaft war da noch das 0-0 zur Pause. In Hälfte 2 war es dann ausgerechnet eine Standardsituation, weil wie gesagt, wenn du aus dem Spiel heraus kein Treffer irgendwie erzielst, nicht das Glück hast, hilft natürlich eine Standardsituation, beziehungsweise eine Anschlussaktion an eine Standardsituation. Erster Freischuss, der wird geklärt, aber die Innenverteidiger Van Hecke, Van Dijk und Van de Ven befinden sich noch an der Abseitsnaht, dann kommt halt die Halbfeldflanke, Virgil van Dijk. Wir haben mit seiner ungeheuren Wucht steigt höher als der japanische Innenverteidiger und er legt den Ball fast schon ins lange Eck des japanischen Tors. Und das war für mich eine mehr als verdiente Führung. Die Niederlande, wie gesagt, haben mich überrascht. Aber dann, das war so ein bisschen wie so ein Weckruf für die Japaner, die sind dann besser ins Spiel reingekommen und haben dann über einen abgefälschten Nakamura-Schuss auch relativ zeitig, nämlich 7 Minuten nach dem Rückstand, direkt auch den Ausgleich erzielt. Also in Hälfte 2 war es eine deutlich offenere Partie, weil die Japaner kommen mussten Und dann hat man auch mal gemerkt, was für eine offensive Wucht Japan dann auch entfalten kann. Bringt dann nachher noch Junya Ito, ein Stürmer, 33 Jahre vom KC Genk. Der hat auch nochmal richtig Power reingegeben. Und so haben sich dann aber auch Räume für die Niederländer ergeben. Und dann nach schönem Pass von Ryan Gravenberch, der nämlich ein überragendes Spiel im zentralen Mittelfeld gemacht hat, ist dann halt Somerville frei von dem japanischen Keeper und muss nur noch einschieben. Und so hat man halt schon gedacht, okay, die Niederländer wird das jetzt verwalten, weil sie dann halt auch mehr den Ball zirkuliert haben lassen. Die Japaner sind dann viel hinterhergelaufen. Trotzdem, wie gesagt, das zeichnet diese Nation auch aus, geben niemals auf. Sind immer wieder dran, haben diesen unbedingten Willen, bis zur letzten Sekunde auch alles reinzuwerfen. Das ist so deren Credo, dass sie wirklich niemals aufgeben, egal wie es auf der Anzeigetafel gerade steht. Und haben sich dann ja belohnt durch den Ex-Frankfurter Daichi Kamada, der eine Flanke von Ogawa dann per Kopf zum 2:2 in die Maschen gedrückt in Minute 89. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Japaner natürlich. Damit haben sie den schwersten Gruppengegner schon mal gut überstanden mit einem Punkt. Jetzt warten ja mit Schweden und Tunesien zwei eher leichtere Gegner, vor allem Tunesien. Haben sich jetzt nicht so gut präsentiert. Also für Niederlande und Japan mit diesem Ergebnis sollte eigentlich die nächste Runde fast schon gebucht sein, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passieren sollte. Dann Partie Nummer 2 in dieser Gruppe. Heute am frühen Morgen Schweden gegen Tunesien. Das war so das Duell um Platz 3 in der Gruppe. Die zwei Außenseiter, da war nur die Frage, wer kann sich dort durchsetzen? Welches Team hat zumindest eine einigermaßen realistische Chance aufs 16. Finale als einer der besten Gruppendritten? Und ich sag mal so, die Schweden 5-1 über die Tunesier drüber gefegt, haben einen bockstarken Auftritt hingelegt. Also ich hatte gar nicht mehr so auf dem Schirm, was für eine starke Offensive sie haben. Mit Isak, Gyökeres, die beide brutal gespielt haben, haben jetzt nicht die beste Saison hinter sich, aber haben gut auch miteinander kombiniert. Bernhard Zorn von Holstein Kiel, den kennen meine Tornetz-Zweitliga-Podcast-Zuhörer natürlich sehr gut von Holstein Kiel. Hat es sehr gut gemacht, auf der rechten Schiene immer wieder angeschoben. Und wenn du dann natürlich noch einen Elanga bringen kannst von Nottingham Forest, einen Bergwall, der bei Juventus Turin spielt, und einen Swanberg, der zwar mit Wolfsburg abgestiegen ist, aber trotzdem immer einer der Besten war. Ah ja, und Bergwall, nicht Juve, sondern auch Tottenham. Und dann angeführt von Graham Potter, einem sehr erfahrenen Trainer, dann muss ich schon sagen, ja, hat es mich dann doch nicht so überrascht, dass die Tunesien überrannt haben, weil sie einfach auch die Räume bekommen haben von Tunesien. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil mit Skiri, Rani, Gedira natürlich zwei Bundesliga-erfahrene Jungs, die auch super gegen den Ball sind, die Räume zulaufen. Aber gerade, dass dann halt so ein Ayari erst mal mit einem schönen Distanzschuss früh das 1-0 macht, da war dann auch schon der Ton so ein bisschen gesetzt. Klar, erzielt Tunesien später, kurz vor der Halbzeit, durch Rick auch noch den 2:1 Anschlusstreffer, aber Schweden war einfach so dominant, hatten so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ich habe es bereits vorhin schon einmal erwähnt, Gyökeres, der sich auch immer wieder hat fallen lassen, dadurch dann auch Räume für Alexander Isak, seinen Sturmkollegen vom FC Liverpool, entstanden sind, der dann immer wieder hinter die Kette auch geschickt wurde. Und am Ende ist es natürlich auch mega, dass dann mit Ayari ausgerechnet ein schwedischer Tunese trifft, also seine Eltern kommen aus Tunesien, er ist aber in Schweden geboren, der mit zwei Treffern dafür sorgt, dass die Tuneser einen absoluten Fehlstart haben. Dann treffen natürlich noch Isak Gyökeres und ganz prominent Swanberg, 84 Minuten eingewechselt, 12 Sekunden später erzielt er den zwischenzeitlichen 4:1 Treffer. Und hat für mich einfach gezeigt, okay, mit den Schweden ist dann auch zu rechnen. Man muss natürlich zur Einordnung sagen, die Tunesier sehr, sehr schwach gewesen. Haben gar nicht richtig in ihr Spiel reingefunden und haben es den Schweden dann halt auch leicht gemacht durch viele unnötige Abwehrfehler. Trotzdem, 5 Treffer müssen erstmal erzielt werden. Das ist natürlich eine überragende Ausgangssituation jetzt für die Schweden, wenn man sich jetzt gegen die Niederlande und Japan einigermaßen ordentlich aus der Affäre zieht, nicht zu viele Gegentreffer kassiert, das Torverhältnis dadurch nicht ein bisschen zerschießt und vielleicht irgendwie noch einen Überraschungspunkt holt, dann ist das Weiterkommen plötzlich sehr, sehr nah. Also da merkt man auch schon, bei dieser WM, ein Spiel kann schon die gesamte Gemütslage und Einschätzung, wie stark sind welche Teams kommen in die nächste Runde, beeinflussen. Und dann die vorletzte Partie, die deutschen weiteren Gruppengegner Elfenbeinküste gegen Ecuador. Und für mich war Ecuador ja so ein bisschen der Favorit auf Rang 2. Dann gucke ich plötzlich auf die Aufstellung der Elfenbeinküste und sehe dann einfach in der Offensive Yann Diamandé, klar kannte ich, Kessié, ehemals FC Barcelona, Basuma Touré von der TSG Hoffenheim, einer der Shooting Stars, Wahi, klar lief zuletzt nicht so gut unter einem Eintracht Frankfurt, trotzdem brutale Qualität, Nicolas Pepe, ehemaliges Top-Talent, und das alleine in der Offensive, da ist schon ordentlich Qualität da. Und bei Ecuador in der Offensive, klar, Enner Valencia, den Kapitän kennt man, Yeboah, ehemals VfL Wolfsburg-Jugend, in der Offensive ja, aber ansonsten ist wirklich die Defensive mit einem Hincapié, Pacho, Caicedo von Chelsea und das Prunkstück. Und trotzdem hatten beide Mannschaften einige gute Gelegenheiten. Klar, Yann Diamandé, der alles überragende Mann in dieser Partie, also jede gefährliche Offensivaktion der Ivora lief über ihn. Ist ja nachher auch derjenige, der mit beteiligt ist am 1:0 durch Amad, dem ehemaligen Manchester United-Talent, wo Zingo, der Innenverteidiger, einen langen Ball spielt. Diamandé geht auch noch mit rein, aber am Ende erzielt sein Amad halt mit der letzten Aktion ins lange Eck das 1:0. Und es war einfach geprägt von viel Alu-Pech. Also gerade Ecuador hatte einige gute Aktionen an die Latte, mussten dann ja auch kommen, haben gemerkt, okay, die Elfenbeinküste übernehmen das Kommando, hatten richtig gute Gelegenheiten, sind immer wieder gut hinter die Abwehrkette gekommen, und das, dann wusste Ecuador, okay, das wird jetzt eine sehr harte Nuss, wir müssen selbst auch mit dem Ball was anfangen. Sind im Laufe der ersten Halbzeiten mutiger geworden, auch in Hälfte 2 immer wieder mutig. Aber richtig gefährlich wurde es dann halt wirklich, wenn Ecuador dann, nicht Ecuador, sondern die Elfenbeinküste kontern konnte. Weil dann hat halt, man hat dann Ecuador so ein bisschen gelockt, indem man ihnen den Ball überlassen hat. Dadurch ist die letzte Abwehrkette sehr weit nach vorne gerückt. Und dann durch die Balleroberung ein langer Ball. Und wie gesagt, Basuma Touré von Hoffenheim, Yann Diamandé, Diallo Amad, das sind Jungs, die bringen brutales Tempo mit. Die sind enorm aggressiv auch im Konter mit viel Zug zum Tor. Und dann wurde es halt immer wieder gefährlich. Deswegen, für mich persönlich hat sich jetzt die Favoritenrolle auf Platz 2 oder das zweitbeste Team hinter Deutschland verändert. Nicht nur durch den Sieg, sondern auch durch die Art und Weise, wie die Elfenbeinküste aufgetreten ist. Das wird am kommenden Samstag eine harte Nuss für die deutsche Mannschaft, zu denen wir jetzt kommen. Der Tornetzwerk ruft die deutsche Nationalmannschaft! Dann sind wir bei der Analyse des Deutschlandspiels angekommen. Am Ende 7:1 gegen Curaçao. Ein brutaler Erfolg. Natürlich erinnert alles so ein bisschen an 2014, Halbfinale gegen Brasilien. War aber auch ein hartes Stück Arbeit, so ehrlich muss man sein. Klar, die deutsche Mannschaft von Anfang an sehr balldominant. Keine Überraschung in der Startelf, also Neuer im Tor, Leroy Sané auf dem rechten Flügel, Kai Havertz vorne, Undav auf der Bank, genauso wie David Raum, den etatmäßigen Linksverteidiger gewesen, bis zu den letzten 2 Testspielen vor der WM. Und die Deutschen natürlich wieder in ihrem 3-1-4-3-Aufbau oder beziehungsweise in einem 3-3-3-1-Aufbau, wo Joshua Kimmich dann in die Innenverteidigung gerückt ist, Nathaniel Brown so ein bisschen ins zentrale Mittelfeld reingegangen ist und Wills und Leroy Sané da so ein bisschen die Außen gebildet haben. Und wie gesagt, Curaçao haben sich anfangs hinten eingeigelt und dementsprechend war dann auch klar, dass Deutschland viele Chancen haben wird, haben es gut gemacht, wie gesagt, einen tiefen Block so zu bespielen mit vielen schnellen Kombinationen. Klar, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané natürlich wie gemacht für diese 1 gegen 1 Duelle. In engen Räumen sich immer wieder gut freigespielt und am Ende sich dann auch in der 6. Minute belohnt, indem Florian Wirtz dann den Ball im 16er so ein bisschen ja, anchippt, will ich mal sagen, dass er so ein bisschen hoch geht und Felix Metscher dann mit einer schönen Direktabnahme macht dann den ersten deutschen WM-Treffer in Minute 6. War auch wichtig, gerade psychologisch schon nach den letzten zwei Weltmeisterschaften, die ja schon in der Vorrunde geendet sind. Früh dann auch trotz des leichten Gegners einen Treffer zu erzielen. Das sollte Sicherheit geben. Man hat aber auch gemerkt, ey, Curaçao, die gehen immer wieder mutig rein, fair in den Zweikämpfen gewesen, aber dann auch mit dieser gewissen Aggressivität und haben dann halt immer wieder durch lange Bälle in Hansen, Lokadia, Chong oder Bakuna gesucht, also sind auch immer wieder zu Kontermöglichkeiten gekommen. Und mit der ersten richtig großen Aktion erzielen sie dann sogar den Ausgleich. Da ist nämlich Comencia im Rückraum einfach komplett frei, der rechte zentrale Mittelfeldspieler. Da wird er schließt ab von der Strafraumkante. Kimmich fälscht den Ball dann noch ab, sodass Manuel Neuer keine Chance hatte. Aber das war dann schon so ein kleiner Schock nach 20 Minuten. Wichtig war, okay, klar, erster Treffer von Curaçao, haben sie sich auch verdient, aber dass die deutsche Mannschaft dann trotzdem ihren Stiefel weiter durchgezogen hat. Man hat zwar schon gemerkt, viele Abspielfehler, technische Fehler waren zwischendurch drin bei der deutschen Mannschaft, aber sie haben so eine gewisse Resilienz gezeigt. Sie wussten, wenn wir auf unsere eigenen Stärken uns beruhen, werden wir dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und das hat mich dann auch beeindruckt. Sie haben halt weiter Druck gemacht, Tempo gemacht. Und manchmal braucht es dann halt auch eine Standardsituation, Ecke, Nene Brown und dann Schlotterbeck, der bereits Mitte der ersten Halbzeit schon eine gute Kopfballmöglichkeit hatte, damals auch am zweiten Pfosten. Der wurde gut vom Keeper von Curaçao pariert, jetzt war er am ersten Pfosten und wird frei geblockt und kann dadurch unbedrängt zum 2:1 einköpfen. Dann machst du halt kurz vor der Halbzeit durch Kai Havertz per Vorlaufmeter noch Foul an Felix Metscher noch das 3:1 und gehst mit einer beruhigenden Halbzeitführung in diesen zweiten Durchgang rein. War super wichtig. Gerade in Hälfte 1 hat mir besonders Felix Metscher sehr gut gefallen. Gegen den Ball, die Bälle erobert. Ein richtiger Ballschlepper gewesen und hat sich auch den einen oder anderen Abschluss gegönnt. Fand ich auch immer gut. In der Vergangenheit hat man dann ja auch oft tief am Handball, also wirklich um den 16 herum gespielt, mit wenig Tempo und Fortun. Und jetzt auch einfach mal Abschlüsse aus der zweiten Reihe gewagt, also auch mal ein bisschen was anderes im Repertoire mit reingenommen und wirklich permanent mit Tempo die Abwehrkette von Curaçao penetriert. Und die deutsche Mannschaft hat es dann auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wichtig war da natürlich auch in Durchgang 2, dass Musiala schnell aus Spitzenwinkel das 4:1 erzielt hat. Ich glaube, spätestens da war dann klar, okay, das hier wird jetzt nur noch ein Schau laufen. Trotzdem, die deutsche Mannschaft hat keinen Gang rausgenommen. Auch Curaçao weiterhin mutig gewesen, haben immer versucht zu kontern. Aber die Absicherung gerade in Durchgang 2 war dann doch deutlich besser. Also Schlotterbeck und Tah sind dann noch besser in die Zweikämpfe reingekommen und konnten dann vieles auch unterbinden, auch mit Unterstützung von einem Alexander Pavlovic, der sich immer öfter auch in die Innenverteidigung hat fallen lassen im Spiel gegen den Ball. Und dass sich dann am Ende auch noch der ein oder andere Spieler für eine sehr gute Leistung belohnt, finde ich dann auch geil. Symptomatisch dafür, dass 5:1 Ball in 16 auf der eingewechselten Dennis Undav, der legt ihn dann mit der Hacke weiter auf Nene Brown, der dann auch einen starken Auftritt krönt mit dem 5:1, ein Treffer erzielt, ein vorbereitet. Da macht Undav selbst ja noch das 6:1 und bereitet dann sogar noch das 7:1 vor, also ein Treffer, zwei Vorlagen nach Einwechslung von Dennis Undav. Hat sich auf jeden Fall bewiesen. Problem ist nur, Kai Havertz selbst hat dann ja auch mit zwei Treffern wieder Werbung für sich gemacht. Trotzdem gut zu wissen für Nagelsmann, dass mit Undav du eine absolute Waffe hast, der sofort Impact auch hat. Das hat Robert Andrich ja gestern bei Magenta Sport als Co-Kommentator auch gesagt. Du brauchst halt noch so Spieler, oder nicht jeder Spieler ist dafür gemacht, ein Wechselspieler zu sein, reinzukommen, direkt auf Temperatur zu sein. Bei Dennis Undav war das direkt der Fall. Das hat es sehr, sehr stark gemacht und gerade auch in Kombination mit Kai Havertz, wo dann Havertz teilweise auf die Zehnerposition gegangen ist und da vorne und dann auch mal andersrum, hat er noch für ein bisschen mehr Variabilität in der Offensive gesorgt, als es eh schon der Fall war. Und insgesamt war es für mich ein bockstarker Auftritt, auch Lob trotzdem an Curaçao, die wurden am Ende ja auch von den eigenen Fans gefeiert, ein couragierter Auftritt. Man hat dann aber auch schon gemerkt, dass so länger die Partie ging, so mehr haben die Kräfte bei ihnen natürlich auch nachgelassen und Deutschland mit einer unglaublichen Stringenz im Spiel haben am Ende dann auch in der Höhe einen super WM-Start hingelegt. Aber jetzt folgt natürlich mit der Elfenbeinküste und Ecuador zwei schwierigere Gegner. Trotzdem, wenn sie weiterhin mit diesem Tempo in der Offensive dort rangehen, werden sie zu vielen Möglichkeiten kommen. Und ja, was das Spiel auch gezeigt hat, in der Konterabsicherung besteht noch Bedarf, also perfektes Anschauungsmaterial auch für Julian Nagelsmann, dass man dann vielleicht nochmal im Spiel gegen den Ball, also bei der Konterabsicherung, noch die ein oder andere Nuance verändert, die ein oder andere Positionierung eines Spielers, weil wenn dann so ein Yann Diomonde auf die Abwehr zukommt, wenn der zu viel Wiese hat, der läuft dann allen davon und ist immer brandgefährlich, haben wir ja jetzt bei der Partie Elfenbeinküste gegen Ecuador gesehen. Trotzdem am Ende ein super Fazit. Und mein Spieler des Spiels war Felix Metscher, der einen herausragenden Auftritt hingelegt hat, gegen den Ball viel weggearbeitet, aber gerade auch nach vorne einen Elfmeter rausgeholt, das Erlösen 1:0 selbst erzielt. Das ist für mich schon einfach eine brutale Leistung. Deshalb ganz verdient meine Nummer 1. Design dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social Media Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social Media Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Dann blicken wir zum Abschluss nochmal auf den heutigen WM-Tag, was uns heute so erwartet. 18 Uhr, Spanien gegen die Kapverde. Ist noch nicht ganz klar, ob Lamine Yamal in der Anfangsformation stehen wird. Genauso wie bei Nico Williams, beide noch angeschlagen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man die beiden vielleicht in Hälfte 2 bringt, wenn die Partie schon entschieden wird, weil Spanien natürlich der haushohe Favorit der aktuellen Europameister, haben ja trotzdem mit Ferran Torres und Alex Baena auf den Flügeln Jungs, die diese Qualität mitbringen. Dazu noch einen Jeremy, einen Dani Olmo. Also da ist schon brutale Qualität. Und ich glaube, bei allem Respekt vor der Kapverde, die ich trotzdem für eine ja, ordentliche Mannschaft halte, wird Spanien das lockerlässig gewinnen. Am Abend eine deutlich offenere Partie, nämlich Belgien gegen Ägypten, da sind wir in Gruppe G von Wemen H. Für mich natürlich Belgien mit einer sehr, sehr starken Truppe, eine gut zusammengewürfelte oder eine zusammengewachsene Mannschaft, nicht zusammengewürfelt, mit Doku, Trossard, De Bruyne, Tielemans in der Offensive. Enorme Wucht. Romelu Lukaku wahrscheinlich am Anfang nur auf der Bank. Dafür De Ketelaere vorne. Wird trotzdem schwierige Aufgabe gegen Ägypten, die vorne mit Salah und Omar Marmoush von Liverpool bzw. Manchester City drohen. Da glaube ich schon, da kommt einiges auf die Abwehr der Belgier zu. Mit Thibaut Courtois natürlich einer der besten Keeper der Welt. Aber ich erwarte schon eine offenere Partie. Denke aber trotzdem, dass Belgien am Ende das Glück auf seiner Seite haben wird. Heute in Nacht dann noch einen richtigen Klassiker. Saudi-Arabien gegen Uruguay. Ja, Saudi-Arabien, die sagen mir wirklich nicht viel. Uruguay ist jetzt auch nicht so in der Top-Verfassung, aber werden trotzdem mit durch ihre individuelle Qualität das Spiel für sich ziehen. Und dann Iran gegen Neuseeland, natürlich politisch ganz schwierige Situation, weil der Iran und die USA natürlich im Krieg sind oder waren. Die Verhandlungen laufen ja gerade, die Friedensverhandlungen gegen Neuseeland. Das ist für mich so eine Partie, da bin ich froh, dass die um 3 Uhr nachts ist, weil da glaube ich, werden wir nicht so viele spielerische Elemente sehen. Ich glaube, es wird viel Passstaffetten geben, viel toten Ballbesitz, weil beide wollen eigentlich auf Konter setzen. Und eines der beiden Teams muss dann ja das Spiel machen. Also da habe ich auch wirklich gar keine Tendenz, wer es machen könnte. Das wird auf jeden Fall eine Partie, die wir morgen relativ kurz behandeln können. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen WM-Tag und wir hören uns dann am morgigen Dienstag wieder. Tschüss, euer Tornets-Host Jan Kleinriesig.